You have chosen the right job. You support the right job.
Fajr Sevens! Ein Traum! Declan Rice! Gottes Willen! Um Gottes Willen!
Calafiori! Ausgleich!
Das ist unfassbar! Was sind das für Ecken?
And got it in! And it's William Saliba!
Benjamin White! What a goal!
It's Saka! It's 2-0!
Don't be satisfied, because we want much more than that, and we're gonna get it.
Ihr hört den German Gunners Podcast zur Saison 2025/26.
Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom German Gunners Podcast, die Episode 339. Wir wollen sprechen über unser 3:0 gegen Fulham am vergangenen Wochenende. 6 Punkte vorübergehend vor Manchester City in der Premier League. Und wir blicken natürlich voraus auf den großen Abend, Dienstagabend, Champions League Halbfinalrückspiel gegen Atletico nach dem 1:1 im Hinspiel. Wir haben ein volles Programm, deswegen gar kein großes Intro, nicht viel Rederei. Herzlich willkommen an dem Mikrofon, wie immer, Felix hier in Berlin. In Münster ist Christian.
Ja, grüß euch.
An Montagabend, wenn der schärfste Konkurrent im Titelkampf jetzt gerade anstößt beim FC Everton, nehmen wir hier eine Podcast-Episode auf.
Ja, so cool und abgezockt muss man sein. Ja?
Ich wollte gerade sagen, was sagt das über uns?
Dass wir kein Vertrauen in Everton haben oder wahrscheinlich als allererstes oder wir es einfach laufen lassen, wie es ist.
Ich habe kein Vertrauen in Everton. Ich glaube, es ist nicht das Spiel, wo City Punkte liegen lässt, sondern das wird Bournemouth sein.
Wenn es so ist, obwohl Everton, ich habe gerade noch auf die Tabelle geguckt, ja auch nicht so wirklich weit von den Fleischtöpfen weg sind. Ne?
Ja, das sind viele Mannschaften nicht. Aber ich glaube nicht, dass City da heute Abend patzt, sondern ich denke, Bournemouth wird es sein, aber wir werden sehen. Aber in der Tat, wir haben Wichtigeres zu tun, als dieses Spiel zu schauen, sondern vor allem das Wochenende zu besprechen und vorauszublicken auf den Dienstagabend. Von daher können wir auf solche Ereignisse jetzt keine Rücksicht nehmen, das ist auch klar. Ja, wir haben schon festgestellt, die Laune ist gut, Christian, oder?
Ja gut, ein Sieg am Wochenende davor, dass die 3 Punkte zwar etwas mühselig gegen Newcastle, unter der Woche dazwischen wirklich ordentliches Spiel bei Atletico Madrid gemacht, wo man unterm Strich ja wahrscheinlich auch hätte gewonnen hätte, wenn der Elfmeter dann entsprechend nicht zurückgenommen worden wäre. Also ja, man muss halt auch mit einer gewissen Stimmung, glaube ich, in diese letzte Zeit gehen. Wir gucken jetzt wir sind jetzt im Mai, gucken auf die Spiele im Mai und dann ist Ende Mai Schluss. Also am 30.05. ist ja Champions-Finale. Das wäre quasi der abrundende Termin dieses Monats, fußballtechnisch. Und ich glaube, du musst einfach alles mitnehmen. Und die Situation einfach auch die Mannschaft, glaube ich, genießen, in gewisser Weise sagen, okay, wir sind jetzt hier an dieser Stelle, wir spielen um diese Trophäen und darum spielst du es ja. Und wenn du schaust, welche Mannschaften halt eben alle nicht mehr in diversen Wettbewerben halt dabei sind oder nicht um Titel kämpfen, dann ist es halt schon irgendwo ein Privileg, dass du doch dabei bist. Und wenn du es so auffasst, ja, warum soll die Stimmung nicht gut sein?
Stimmung ist auch noch besser geworden, weil Arteta vorhin gesagt hat, dass Ødegaard und Havertz zumindest im Kader für den Dienstagabend sind. Sprechen wir gleich im weiteren Verlauf der Episode natürlich nochmal drüber. Und mir geht's ja jetzt mittlerweile auch so, ich erfreue mich auch zunehmend an dem Leid der anderen Mannschaften im Saisonendspurt. Chelsea ist ein Beispiel, aber auch Aston Villa gestern Abend, wo ich dachte, hätte man in gewisser Weise die Champions League eintüten können, verlieren gegen die Spurs zu Hause. Ja, es spitzt sich alles zu. Ich glaube, Abstiegskampf entscheidet sich jetzt eigentlich mehr oder weniger zwischen den Spurs und West Ham. Aber auch Kampf um die Champions League und natürlich die Meisterschaft. Von daher erfreue ich mich auch immer am Leid der anderen so ein bisschen, um mich dann selbst darüber zu freuen, dass es bei uns gerade wieder ganz gut läuft. Womit wir beim Thema Teil 1 dieser Episode sind, das vergangene Wochenende 3-0 gegen Fulham. Ich würde sagen, genau das, was wir benötigt haben und auch was notwendig war zwischen den beiden Spielen gegen Atletico. Ein souveräner Heimsieg zu Null, konnte ein paar Spieler schon Einsatzzeit ganz gut verteilen, offensiv endlich mal wieder gut gespielt, es hat Klick gemacht, defensiv mit Ausnahme von 2-3 Aktionen wenig zugelassen. Hätten wir es uns so gemalt, wäre es so gekommen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also wir hatten ja auch, glaube ich, noch in der letzten Ausgabe darüber gesprochen, dass Fulham momentan in sehr guter Verfassung ist und dass es sicherlich auch eine schwere Partie wird. Das haben wir da vor dem Hintergrund unfassbar gut gemeistert. Also wir haben eine erste Halbzeit hingelegt, von der ich behaupten würde, dass sie definitiv eine der besten ersten Halbzeiten dieser Saison ist und in jedem Fall eine der besten der letzten Monate. Wir haben Spielwitz gehabt, wir haben Kreativität versprüht, wir haben Torchancen genutzt, wir sind dran geblieben, wir waren gut gegen den Ball, aber auch sehr, sehr gut in der Bewegung ohne Ball. Also das ist alles unterm Strich gesehen eine sehr, sehr gute Partie von Arsenal gewesen. Und in der zweiten Halbzeit hat man es dann auch gut gemacht, man hat es kontrolliert, hat aber nicht mehr zu viel jetzt rein körperlich investiert, mit Blick auch jetzt auf die Partie morgen Abend. Konnte rotieren, konnte Saka 45 wirklich exzellente Minuten geben, konnte ihn die anderen 45 Minuten dann entsprechend schonen. Also das war schon eine schöne Sache, die man, wie du schon sagst, sich eigentlich nicht besser hätte wünschen können. Unterm Strich gesehen aber auch, glaube ich, psychologisch nicht unwichtig, einfach mal wieder so ein Spiel zu haben, einfach mal die drei Tore zu machen, einfach von vorne bis hinten einen Gameplan zu haben, der voll aufgeht, wo du Stärken ausspielen kannst, wo du eben mal nicht diese Themen hast, wie gegen Newcastle, wo jeder am Ende nachher sagt, naja gut, drei Punkte, aber irgendwie mosert doch jeder rum. Du kommst nicht richtig ins Spiel, bist irgendwie nicht so wirklich da. Es war tatsächlich eher so die Fortführung von der Dienstagspartie. Der Fokus war da, die Ausrichtung war gut und all diese Dinge. Also ich muss schon sagen, ich fand's super am Samstagabend. Das hat wirklich Spaß gemacht. Und wenn wir die Freude an der Partie, an dem Spiel einfach so mitnehmen für die kommenden Partien, glaube ich, wäre das eine ganz gute Benchmark.
Ja, und es ist ja eigentlich mehr oder weniger ähnlich gelaufen wie gegen Newcastle. Ne? Frühes Führungstor gegen Newcastle von Eze, jetzt von Gyökeres, wo man halt dachte, Parallelität der Ereignisse, vielleicht, wir gehen wieder früh in Führung, hatten die Dominanz in den ersten Minuten, hatten danach auch die Sicherheit. Was haben wir dann aus deiner Sicht jetzt anders oder besser gemacht als vor einer Woche noch? Also warum ist dieses Spiel dann halt relativ souverän auch in der ersten Halbzeit 3-0 ausgegangen? Und wenn man sich die Chancen, die wir hatten, angeschaut hat, dann hätte es ja auch 4 oder 5-0 stehen können.
Alleine ein Abseits-Tor haben wir tatsächlich gemacht, was aber auch Abseits war, da müssen wir nicht drüber diskutieren, aber ich glaube, dass wir einfach in der ganzen Ausrichtung nach dem Führungstreffer auch einfach besser agiert haben. Also wir haben nicht nachgegeben, wir haben uns nicht zurückgezogen, wir sind weiter aktiv oder proaktiv gewesen, haben das Spiel weiter bestimmt. Haben Fulham halt nicht irgendwie ins Spiel zurückkommen lassen. Newcastle haben wir ja einfach irgendwie gesagt, okay, komm, macht mal, schaut mal irgendwo, was ihr mit dem Ball machen könnt. Und umso stärker wurden sie und so umso unsicherer wurden wir selber. Das haben wir dann gegen Fulham einfach nicht zugelassen. Wir haben einfach weiter unsere Stärken ausgespielt, haben wirklich auch Kontrolle am Ball gehabt. Ich muss auch sagen, Maestro Skelly in dem Spiel wirklich Hut ab. Unfassbar gute Leistung von ihm und auch irgendwo so ein bisschen das, was wir in den letzten Spielen halt nicht gehabt haben. So einen schnellen Umschaltspieler, der es schafft, einfach auch mal diese Linien irgendwo durch eine Einzelaktion, durch ein schnelles Umschaltspiel selber halt zu überbrücken. Das fand ich sehr, sehr gut. Ich fand auch wieder die Position von Declan Rice dadurch ganz gut, die ja auch schon gegen Atletico Madrid gesehen haben, wo er auch mehr Möglichkeiten hat, sich irgendwo hinten zurückzuziehen, fast schon so in die Kette rein. Das hat uns auch sehr viel, finde ich, an Stabilität gebracht und auch Stärken von Declan Rice auch sehr, sehr gut wieder quasi ins Rampenlicht gestellt. Also das waren so zwei Aspekte, die ich wirklich auch in der Partie von Fulham im Vergleich zu Newcastle schon sehr interessant fand und die uns, glaube ich, auch da geholfen haben, diese Dominanz einfach weiterzubringen und somit auch bei Fulham gar nicht den Gedanken aufkeimen zu lassen, dass hier irgendwie vielleicht etwas gehen könnte.
Und es ist natürlich eine Frage dann halt auch der Fitness und der frischen Beine, ne? Also wir hatten mit Calafiori auf links jemanden, der wieder fit war, wenig gespielt hat in den letzten Wochen. Ähnliches trifft auf Lewis Skelly im Mittelfeld zu. Wir hatten mit Trossard auf der linken Seite jemanden, der relativ frisch reinkam in die Startelf. Gleiches gilt für Saka auf der rechten Seite. Klar, war länger verletzt, aber hat ja schon ein paar Einsatzminuten auch bekommen und ja, war in dem Sinne quasi halt auch jemand eigentlich, der zumindest körperlich einigermaßen frisch war. Und das macht natürlich schon mal einen riesen Unterschied, wenn man das auch im Vergleich zu der Newcastle-Partie sieht. Wir hatten sowieso vorne dann eine etwas andere Dynamik. Wir haben über diese Dreierkombinationen Madueke, Martinelli, Gyökeres ja schon häufiger kritisch gesprochen, weil sie zumindest in der Liga gegen tiefstehende Mannschaften nicht funktioniert hat. Gegen Atletico war es ein bisschen anders und besser, weil die auch nicht ganz so tief gestanden haben. Aber der Plan von Fulham war ja ein ähnlicher, also möglichst tief stehen, wenig zulassen. Das hat halt dann durch das Umschaltspiel und individuelle Klasse von Saka nicht gut geklappt. Und dann hatten wir einfach ein anderes Setup, ein anderes generell anderes Mindset in diesem Spiel und auch aus meiner Sicht halt definitiv die frischeren Beine oder zumindest einige neue frische Beine. Und dann kannst du halt auch mal Laufduelle gewinnen. Dann kommt es halt mal so, dass du 1-gegen-1 Duelle gewinnst, zur Kette ziehst, beim 3-0 siehe Trossard, der halt den Ball behauptet und dann noch die Flanke schlägt. Das sind dann aus meiner Sicht alles so Kleinigkeiten, die dann ja auch dazu führen, dass du dich in bessere Positionen bringst. Es ist letztendlich, auch wenn es irgendwie so blöd klingt, eine Frage von Kraft und Fitness auch. Wenn du halt schon körperlich nicht gut drauf bist, dann fällt es dir natürlich auch schwieriger, irgendwelche Zweikämpfe zu führen und auch vor allem Zweikämpfe zu gewinnen. Und wenn du dann auf den zentralen Positionen, insbesondere auf den Außen, die wir hatten mit Trossard und Saka, frische Spieler hast, die mit ihrer Power dann halt auch mal wirklich mehr oder weniger 1-gegen-1 Duelle ziehen können, auch sozusagen den Abwehrverbund dann auseinanderziehen, den Außenspieler rausziehen, Außenverteidiger, dann hast du halt einfach viel mehr Optionen, wenn man gesehen hat, auch wie viel Platz Gyökeres insgesamt halt hatte vorne. Klar, auch er war formverbessert, anspielbereit, aber er hatte ja auch in dem Sinne oder hat auch die Situation und den Platz halt bekommen, Bälle anzunehmen, Bälle zu stoppen, Bälle zu verteilen. Das ist dann halt, in dem Sinne wirkte das fast wie ein anderes Spiel, aber es war mehr oder weniger ja die identische Mannschaft der letzten Wochen.
Ja, unterm Strich gesehen war es für Gyökeres jetzt in dem Beispiel natürlich endlich mal eine Partie, wo er auch bedient wurde. Also das 1-0, das hatte ich dir dann auch, glaube ich, im Anfang sofort geschrieben, wo ich sagte, ja, genau da muss er stehen und da muss der Ball hinkommen halt. Ne? Aber weil Saka es halt schafft, am Außenspieler vorbeizugehen und dann den Pass zurückzuspielen, wo er dann halt eben in der klassischen Mittelstürmerposition halt steht. Solche Dinge, wo wir bei Madueke in den letzten Wochen immer gesagt haben, das Endprodukt, genau dieser Moment fehlt halt immer, sodass die Situation auch gar nicht zustande kam. Und ähnliches auch bei seinem zweiten Treffer, wo er dann per Kopf dann versenkt, aber auch wieder in dieser Position sich befindet, wo der Ball dann schön reingeflankt wird. Also das sind schon wichtige Unterschiede auch gewesen zu den letzten Partien. Und du hast schon gesagt, das Offensiv-Setup funktioniert viel besser. Ich fand auch Leandro Trossard unfassbar gut am Samstag, also lange nicht so gut gesehen. Er wirkte spritzig, er wirkte fit und hatte halt eben genau diese Situation, die ihn ja so wertvoll machen und die ihm am Anfang der Saison auch so wertvoll gemacht haben, wo er wirklich ja auch sehr, sehr effektiv gespielt hat. Das waren alles so Punkte, wo du auf einmal wieder so ein eine Offensivreihe hattest, die aufblühte, die einfach andere Attribute irgendwo zeigte und auch dann natürlich den Gegner vor andere Probleme stellt, wenn er auf einmal dann in der Kette überspielt wird, wenn die Bälle dann in den Rückraum kommen und all diese Gefahren dann durch Mittelstürmer oder nachrückende Mittelfeldspieler dann entstehen können. Und da waren schon einige wichtige Punkte in verschiedensten Bestandteilen der Formation am Samstag, die dann dazu geführt haben, dass wir einfach insgesamt einen viel lebendigeren Eindruck gemacht haben. Ja, du hast, glaube ich, auch Calafiore gerade schon angesprochen. Auch seine Hereinnahme war absolut belebend wieder, was diesen Offensivbereich auch angeht. Ja, ich denke mal, in Gabriel gegen Atletico Madrid ohne Frage wahrscheinlich der Mann, den du brauchst, haben wir auch am letzten Mittwoch gesehen, dass es einfach sein Spiel ist. Aber Calafiore hat das wirklich einmal wieder an der Stelle anders interpretiert, hat halt dem offensiven Bereich da halt nochmal einen Push gegeben. Und das war, glaube ich, gar nicht so unwichtig, wenn man sieht, wie das in den letzten Spielen dann eher auch so abgelaufen ist.
Ja klar, also Calafiore bringt ja natürlich nochmal eine andere Dynamik rein und zum anderen, ich meine, Hincapié ist, was offensiv angeht, ja auch gar nicht so schlecht, aber es ist halt irgendwie nochmal ein bisschen mehr, es ist einfach nochmal mehr Ballsicherheit, es ist mehr Dynamik, also wenn du dir irgendwie den perfekten Linksverteidiger klonen willst, nimmst du wahrscheinlich die defensiven Qualitäten von Hincapié und kombinierst das mit den Offensivqualitäten und der Offensivdynamik von Calafiore. Das hat schon gestimmt, aber grundsätzlich war unser Problem nicht die linke Verteidigerseite oder generell die linke Seite. Vielleicht, was man auch noch sagen kann, ist, dass Calafiore und Trossard insgesamt besser kombinieren und besser harmonieren. Da sind wir wieder so ein bisschen bei den Pärchen auf den Außenverteidigerpositionen bei Saka und Ben White war es ja ähnlich, auch das hat eigentlich ganz gut wieder funktioniert. Deswegen glaube ich schon, dass es viel mehr ist als nur so irgendwie Spieler X, Spieler Y. Klar, Calafiore bringt ja eine andere Dynamik, aber es ist dann letztendlich das ganze Setup in der Kombination vorne. Und Calafiore bringt ja, glaube ich, auch nochmal etwas andere Standardstärke rein. Klar, das sind dann die Punkte, das ist in dem Sinne ja auch keine völlige Revolution, die Arteta gemacht hat, aber so zwei, drei kleine Kniffs waren, glaube ich, auch notwendig, weil wir ja auch immer in den letzten Episoden festgestellt haben, wir sind eigentlich zu ausrechenbar. Die Dynamik ist nicht, sondern es ist nach vorne, das vertikale Spiel funktioniert nicht. Es ist halt alles sehr, sehr statisch halt und du kriegst ja sozusagen tiefstehende Defensivreihen entweder dadurch gebrochen, indem du irgendwie mal aus 30 Metern aufs Tor schießt, unwahrscheinlich, dass da irgendwie jeder zweite Treffer sitzt. Ansonsten klappt es nur, indem du zwei Kämpfe gewinnst und schneller bist als der Gegner. Du brauchst halt einfach Dynamik. Du musst auch mit Tempo auf die Kette zulaufen können. Und wenn das nicht gegeben ist, dann wird's halt schwierig. Und ich glaube, Calafiore ist halt auch jemand, der extrem gut auf solche Ketten zulaufen kann, aber auch gleichzeitig eben noch den Blick dann für den Mitspieler hat. Und das ist gegen tiefstehende Mannschaften wirklich Gold wert. Und klar, wahrscheinlich war es verhindert durch die Verletzung von Calafiore in den letzten Wochen. Bei Saka trifft ja Ähnliches zu, aber du siehst halt einfach, was dir Außenspieler für eine Dynamik geben, die Zweikämpfe gewinnen, zur Grundlinie ziehen können oder generell überhaupt mit ihrer Schnelligkeit, Ballsicherheit und Dynamik dafür sorgen, dass dieser starre Verbund halt aufgelöst wird. Also ich denke, das war einer der Schlüsse und dass wir dann die Technik und die technischen Fähigkeiten haben, uns Torchancen zu erspielen und auch Tore zu erzielen. Das ist in dem Sinne ja quasi, das war hin und wieder mal das Problem, die Chancenverwertung, aber größere Schwierigkeiten hatten wir überhaupt, uns klare Chancen zu erarbeiten über viele Spiele der Saison. Deswegen, ja, denke schon, individuelle Klasse gepaart mit so einem leicht veränderten Setup war der Schlüssel für das Fulham-Spiel. By the way, ich hatte das auf der Arsenal-Website nochmal nachgelesen. Es war Sakas 200. Premier League-Startelf-Einsatz. 150 Torbeteiligung.
Das ist ein brutaler Wert.
Das ist absurd. Ich muss das nochmal durch eine zweite Quelle prüfen oder so. Aber
das war jetzt Premier League-Statistik? Also von der Premier League selber?
Das war auf der Arsenal-Website stand das.
Ach so. Okay.
200 Premier League Startelf-Einsatz, das könnte ja ungefähr schon hinkommen. Das sind ja 8 Spielzeiten oder so. Das sollte schon klappen. Er ist ja jetzt auch schon länger dabei. Aber ja, es ist wahnsinnig. Also was er sozusagen an Statistiken produziert und wenn man dann halt mal sieht, dass er jetzt auch wieder etliche Wochen gefehlt hat, ist das auch erklärbar, warum wir auf der rechten Seite nicht so erfolgreich waren. Also Madueke ist ein guter Spieler, aber wenn du dann nochmal guckst, was sozusagen die Differenz zu Saka ausmacht, wir haben halt einfach keinen wie ihn im Kader. Deswegen, wenn er fit ist, ist er nicht nur sozusagen die Arbeit für die Mannschaft und das sozusagen die Torvorbereitung, das ist halt auch der Torabschluss. Wenn du guckst, sein 2-0, das ist halt auch den Schuss, den halt nicht viele machen können.
Ja, klar, also ich glaube, das trifft aber auch auf alle Top-Mannschaften zu, die Spieler seines Formates haben. Wenn sie fehlen, dann fehlen sie halt immens. Und das merkst du auch. Auch wenn du einen Kader hast, der auch sonst noch gute Spieler hat. Aber das sind ja eben diese Spieler, über die man dann spricht, die halt nochmal den Unterschied machen, die einfach nochmal besser sind, die halt Weltklasse sind. Und da würde ich ihn halt zuzählen und ja, umso besser, dass er wieder dabei ist, dass er Matchpraxis sammelt und wir ihn hoffentlich in den Run-Ändern halt auch vollständig zur Verfügung haben und er vielleicht dann noch immer besser und besser wird und dann halt immer auch frisch ist.
Definitiv. Arteta hatte keine andere Wahl, als Zubimendi mal auf die Bank zu setzen, um ihn für den Dienstagabend und vielleicht auch den Sonntagnachmittag bei West Ham zu schonen. Die naheliegende Variante wäre gewesen, Christian Norgaard im Mittelfeld zu spielen. Er hat sich dann für Miles Lewis-Skelly entschieden, zu meiner doch großen Überraschung. Also nicht, dass vor allem, dass Lewis-Skelly gespielt hat, aber zu meiner großen Überraschung erstmal, dass Zubimendi nicht von Anfang an gespielt hat. Selbst wenn er das dann nicht gemacht hätte, hätte ich ziemlich sicher damit gerechnet, dass Norgaard spielt. Arteta hat sich für Lewis-Skelly entschieden. Erster Eindruck, klar, ist wunderbar gelaufen. Man fragt sich dann natürlich gleich, warum ist das nicht früher passiert? Einmal gut heißt aber natürlich auch noch nicht, dass in irgendeiner Form Arteta da in der Rechtfertigung oder Bringschuld ist. Wie hast du das gesehen? Warst du ähnlich überrascht wie ich? Und ist das aus deiner Sicht jetzt eine Option, Rolle für Lewis-Skelly, die ihm vielleicht auch mehr liegt als ein bisschen diese Linksverteidigerposition?
Also ich glaube schon, dass er sich durch die Leistung vom Samstag schon wieder mehr in den Fokus gespielt hat als Option in dem Mittelfeldbereich. Also er ist da schon einfach besser aufgehoben. Das muss man, finde ich, schon ganz klar sagen. Er hat einfach diese Fähigkeit, eben diese Überbrückungsleistung zu bringen und da eben auch mal durch ein 1:1 gegen Duell eben diese Line zu brechen. Dass er Christian Norgaard nicht gebracht hat, weiß ich nicht, ob mich das jetzt zwingend irgendwie überrascht hat, weil er ihn ja bisher überhaupt nicht gebracht hat. Also wie viele Premier League-Minuten hat er, glaube ich? Ich habe mal irgendwo, glaube ich, gesehen, irgendwie knapp um die 50.
Es ist eine zweistellige Zahl auf alle Fälle, ja.
Also es ist, aber es verschwindend gering. Es ist unfassbar, wie wenig er eingesetzt wird. Was ich erstmal grundsätzlich nicht verstanden habe, aber das ist schon eine Thematik der vergangenen Wochen. Aber dass er dann eben im Vergleich mal zu Skelly gebracht hat, hat mich dann aber wiederum irgendwo nicht verwundert, weil ich glaube, dass er nach einem dynamischen Spieler gesucht hat und eben nicht nach einem Spieler vom Profil Norgaard, der doch eher ein beruhigender Spieler ist, irgendwie so ein strukturierter, du weißt genau, was du halt in der Art und Weise bekommst. Welche Frage man sich natürlich im Nachgang stellen muss, aber auch als Frage für den Sommer ist halt, was bedeutet das für Norgaard mit der Einsatzzeit, die er in dieser Saison nur bekommen hat? Welche Rolle kann er überhaupt im weiteren Verlauf spielen? Ist es etwas, wo Mikel Arteta sich vielleicht in der Einschätzung der ja, Nutzbarkeit in Anführungsstrichen des Spielers für sein System, für den Kader irgendwo ja einfach vertan hat halt. Das ist etwas, das müssen wir im Nachgang bewerten. Aber jetzt am Wochenende hat es mich da einfach nicht überrascht, weil ich einfach ihn ja nie gesehen habe bisher. Er war ja nie die Option als Einsatz für einen Einsatz und Einsatzzeit zu bekommen. Also von daher, dass er da Miles genommen hat, habe ich jetzt, also war für mich jetzt nicht insofern, dass ich gesagt habe, ach Gott, oh Gott, wie konnte das jetzt passieren?
Ne? Nee, und wir haben es ja auch hin und wieder mal gefordert oder als Option diskutiert. Die Frage ist dann ja natürlich auch so ein bisschen, was heißt das jetzt für Miles? Weil ich meine, der WM-Zug ist abgefahren aufgrund seiner geringe Einsatzzeit, die er zuletzt halt hatte. Englisches Mittelfeld ist eh bei der Nationalelf überbesetzt, da wird er keine Chance haben. Aber es ist ja auch jetzt unter den Arsenal-Fans immer wieder diskutiert worden, dass er eigentlich jemand ist, den man durchaus dann auch Gewinn bringt, da Academy-Spieler verkaufen kann, ähnlich so ein bisschen in der Kategorie wie Ethan Ranieri, der ja in Marseille jetzt auch nicht unbedingt eine erfolgreiche Leihe hat, aber ich meine, Luis Scully, klar, vielleicht hat er sich jetzt nochmal ins Schaufenster auch gespielt und auch nochmal seine Dynamik und sein variables Spiel gezeigt. Grundsätzlich würde ich halt aber sagen, wenn du jemanden in der Mannschaft hast, der dir diese Dynamik im Mittelfeld bietet und deine Position im Sommer auch frei wird, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass man Norgaard in irgendeiner Form weiter im Kader lässt, und dann haben wir halt nur Zubimendi und Rice da, und das kann ich mir nicht vorstellen, dass man halt Luis Gay einfach dann irgendwie sagt, ja gut, klar, gegebenenfalls muss man ihn verkaufen, aber wenn man da dann einen anderen Spieler holt, der wäre ja auch in gewisser Weise auch teuer, von daher so viel Gewinn bringt, würde man da nicht hantieren, wenn man einfach nur einen Spieler tauscht. Und Luis Gay hat es ja eigentlich gezeigt, dass er mit seiner technischen Versiertheit in der Lage ist, auch im Mittelfeld zu spielen. Also, und auch, ich meine, auch in dieser Saison schon oder auch letzte Saison, wenn wir nochmal zurückerinnern, gegen dieser Sololauf gegen Atletico in der Champions League Gruppenphase. Ich erinnere mich aber auch letztes Jahr, glaube ich, gegen Paris in der Liga-Phase oder auch sein Tor gegen City in der Liga letzte Saison. Das ist ja jemand, der halt einfach aus dem Mittelfeld heraus mit seiner technischen Fähigkeit, mit seiner Ballsicherheit einfach so viel Dynamik bringt, die halt auf links in gewisser Weise auch ja mehr oder weniger verloren geht, weil er einfach defensiv noch das ein oder andere Defizit hat. Die Frage ist dann halt so ein bisschen, funktioniert Luis Scully halt auch in einem Spiel gegen Liverpool, Manchester City oder Bayern München, oder ist das halt wirklich so eine Mittelfeldoption für einen tiefstehenden Gegner? Aber sagen wir mal so, der Samstag gegen Fulham hat zumindest bei mir jetzt das Pendel wieder auch ein bisschen in die Richtung geschlagen, okay, gut, wenn jetzt nicht unbedingt das beste Angebot für Luis Scully kommt, dann halt behalten und ihm gegebenenfalls die Chance im Mittelfeld geben, weil da ist so oder so eine Position frei.
Ja, gut, die Themen eines Verkaufs kam ja vor zwei, drei Wochen einfach mal grundsätzlich auf. Ich glaube auch nicht aus wirklich seriöser Quelle, aber in Bezug auf diese England Homegrown Player, wo man dann natürlich gleich wieder ein gewisses Preisschild halt mit versieht. Ich glaube nicht, dass Ateta Luis Scully so als jemanden auf der Liste oder auf der zwingenden Verkaufsliste gesehen hat oder auch sieht. Das kann natürlich die Einsatzzeit, die er bisher hatte, die ja auch nicht wirklich vieles natürlich anders darstellen lassen. Aber im Vergleich glaube ich schon, dass er mehr Vertrauen in und Arbeit investiert in einen Spieler seines Alters. Vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass natürlich die Entwicklung oder der Schritt nach einer in Anführungsstrichen Debütsaison, wie er sie im letzten Jahr hatte in seinem Alter, natürlich dann in der zweiten Nachfolgesaison oftmals eben dann so ein kleiner Rückschritt folgen lässt. Also das sind Sachen, weiß ich nicht, die würde ich dann, glaube ich, im Sommer schauen, aber ich bin bei dir, dass ich schon sehe, dass er wahrscheinlich mehr Vertrauen hat und somit halt auch vielleicht mehr Kredit und Optionen halt bei Arteta als ein Norgaard. Und ob er dann auch funktioniert gegen in Anführungsstrichen sogenannte große Mannschaften, ist die Frage, wenn man auf die letzte Saison blickt. Du hast halt schon ein paar Highlights von ihm da angesprochen. Könnte man das durchaus mit Ja beantworten? Zeigen müsste es sich ja natürlich. Aber wenn man das als Option hätte, A, für eine vernünftige Rotation und B, als Stilmittel, nenne ich es jetzt mal, gegen gewisse Formationen des Gegners. Ja, muss man glaube ich auch entsprechend als Thema berücksichtigen. Wir haben oft genug gesagt, dass die Mannschaft, das Trainerteam oder auch insgesamt im Zusammenspiel auch in der Lage sein muss, ihr eigenes System ohne das System zu vernachlässigen, aber doch auch zu adaptieren halt an entsprechende andere Spielstile und das gegebenenfalls auch mit entsprechend anderen Fähigkeiten von Squad-Playern. Also das alles spielt natürlich in so eine Entscheidung mit rein und es ist insgesamt natürlich eine Aufgabe auch der Kaderplanung des Trainerteams, des Managements unter Bertha zu gucken, wo geht da die Reise eben entsprechend für die einzelnen Spieler hin.
Ja, zumal wir auch andere, ich sage, Baustellen ist vielleicht ein bisschen negativ formuliert, aber Positionen in der Mannschaft haben, die, wo man sich Gedanken machen muss, die rechte Seite mit Ben White, der jetzt langsam wieder kommt, aber irgendwie in Langzeit immer wieder angeschlagenen Timber. Calafiori hatten wir auch schon mal drüber diskutiert, Verletztenanfälligkeit. Mittelfeld Norgaard haben wir gerade gesagt, auch in der Offensive Jesus, Martinelli, Trossard, nicht mehr die Ältesten. Also wenn du mich halt fragst, was die Saison oder die nächste Saison angeht, habe ich eigentlich mit Raya, Saliba, Gabriel, Zubimendi, Rice, Saka und Gyökeres, Ødegaard noch so den Kern der Spieler, die vielleicht auch wirklich safe sind. Klar, Hinkapier wird fix verpflichtet, aber da ist dann doch vielleicht doch noch mehr Umbruch, als man hätte erwarten können. Aber das ist ein Thema für eine andere Episode in größerer Detailliertheit. Ja, haben wir noch was vom Fulham-Spiel übrig, außer dass es uns in eine gute Position bringt und auch aufgrund des 3:0 die Tordifferenz vorübergehend wieder zu unseren Gunsten ist?
Nein, ich glaube, wichtig ist halt, dass die Mannschaft sich da weiter selbst positiv bestärkt hat nach der Partie in Madrid, dann dadurch und somit halt auch hoffentlich dann mit dem nötigen Schwung und Selbstvertrauen auch in spielerischer Art und Weise in die Partie morgen geht. Ich glaube, das ist im Endeffekt das Fazit für die Partie gegen Fulham.
Alright, gut, dann lass uns auf den Dienstagabend blicken. Champions League Halbfinal, Rückspiel gegen Atletico. 1-1 im Hinspiel, alle Chancen offen, sowohl für Arsenal als auch für Atletico. Vielleicht das größte, wichtigste Spiel in den letzten 20 Jahren in der Vereinsgeschichte, wenn man zurückblickt, das vielleicht letzte ähnliches Kaliber, das Champions League Finale damals in Paris. Und jetzt das Halbfinal-Rückspiel mit einer vernünftigen Chance ins Finale einzuziehen. Siehst du das ähnlich? Also ist das mehr oder weniger eigentlich jetzt on top sozusagen das Highlight des Vereins in den letzten zwei Dekaden?
Ja, es ist halt natürlich schon eine extrem große Option, die du da wahrnehmen kannst, in den Champions League-Finale zu kommen. 2006, letztes Mal, hast du gerade angesprochen, gegen Barcelona. Und ist ja jetzt nicht so, dass wir wie Real Madrid gefühlt alle drei Spielzeiten mindestens einmal im Finale sind und das Ding gewinnen. Und du es vielleicht in gewisser Weise so als ein Wettbewerb nimmst, wo du dir immer ausrechnest, sowieso zu gewinnen zu können, ist das halt schon ein Riesending. Also ich glaube, wenn man das erreichen könnte, ungeachtet des Gegners und des Ausgangs des Finales, wäre das natürlich schon mal wieder auch ein Zeichen nach Europa. Wir sind jetzt dritte Saison hintereinander erst wieder dabei. Davor haben wir lange gedümpelt, entweder in den unteren Europa-Wettbewerben oder halt gar nicht. Und das ist schon richtig gut. Und letztes Jahr waren wir auch schon im Halbfinale. Also wäre schon ein richtig großes Ding. Ich glaube, dass die Mannschaft aber sich sehnlichst danach sehnt, den Premier League-Titel zu holen. Ich glaube, das ist immer noch der Wettbewerb, wo sie extrem darauf schielen, weil sie halt schon so oft jetzt so nah dran waren. Sodass ich die Einschätzung teile, dass diese Champions League ein Bonus ist, ein Geschenk, ein Sahnehäubchen obendrauf, wenn du es schaffen könntest, das Finale zu erreichen, und die Kirsche, wenn du es schaffst, es zu gewinnen. Was dir auch einen extremen Boost geben kann, glaube ich, wenn du das morgen schaffst für die restlichen Ligaspiele. Ich glaube, das ist auch ein Faktor, den man zusätzlich auch nicht unterschätzen sollte. Wenn du so einen Champions League Einzug hast, glaube ich, das macht auch irgendwas mit dir, das zeigt, okay, wir sind die Mannschaft, die sich dann im Finale in Budapest um die beste Mannschaft Europas quasi misst. Das kann uns auch nochmal extrem helfen. Und das sind so verschiedenste Faktoren, die diese Partie morgen, glaube ich, ganz interessant machen für das Gesamtkonzept der kommenden und letzten Wochen.
Ja, ich glaube, dass wir das Spiel an sich wichtig ist für den Wettbewerb, aber ich finde es, glaube ich, noch fast wichtiger für den Sonntag, weil du hattest es gestern oder, glaube ich, gestern Abend ja noch geschrieben, West Ham kämpft mehr oder weniger ums nackte Überleben, was den Premier League-Verbleib angeht. Solche Duelle willst du eigentlich nicht haben, wenn du selbst um alles spielst in der Liga. Andererseits kann man bei West Ham jetzt auch sagen, vielleicht scheitern sie auch an dem Druck und der lähmt sie. Also das kann ja auch sein. Aber grundsätzlich ist es eine sehr, sehr tricky Ausgangslage fürs nächste Wochenende. Wenn du da natürlich mit einem Champions-League-Finaleinzug reingehst, sieht die Sache irgendwie schon wieder ganz anders aus, weil das natürlich auch so ein, ja, das sieht ja West Ham halt auch. Aber wenn die merken, dass man dann, was wir nicht hoffen, ausscheidet, dann riechen die vielleicht auch Lunte so ein bisschen. Deswegen glaube ich schon, dass es nochmal der finale Schub und der Push sein kann. Das sehe ich ähnlich wie du. Wenn wir nochmal zurückblicken auf das Hinspiel an sich, irgendwelche Lehren, Erkenntnisse oder Aspekte, wo du jetzt sagst, das müssten wir irgendwie zwingend besser machen im Rückspiel. Mal davon ausgehend, dass Atletico nicht so aktiv und offen gegebenenfalls spielen wird, sondern vielleicht eine eher etwas abwartendere Rolle einnimmt. Würde ich jetzt mal behaupten, vielleicht machen sie es auch nicht.
Ja, schwer zu sagen. Also sie haben ja alle 11 Spieler rotiert am Wochenende. Das ist, kann auch dazu führen, dass du aus dem Rhythmus kommst, meiner Meinung nach. Aber ich glaube, danach sollten wir uns nicht richten. Ich glaube, wichtig wäre, dass wir wieder mehr oder dass wir insgesamt mehr von dem, was wir gegen Fulham gezeigt haben, im offensiven Bereich halt mitnehmen. Und so vorne halt ein bisschen mobiler sind, dass wir da uns mehr Chancen erarbeiten und somit halt auch in die Torabschlüsse kommen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, sodass wir eben nicht vertrauen müssen auf irgendeine Wahlentscheidung, die wieder unfassbar unverständlich dann in welche Richtung auch immer geht. Ja, trotzdem aber, glaube ich, auch viel mitnehmen aus dem letzten Spiel in Madrid, dass wir strukturiert stehen, dass wir kontrollieren, dass wir Atletico nicht in ihre Stärken spielen, in ihr Konter-Umschaltspiel kommen lassen, weil das, glaube ich, brutal gefährlich ist, insbesondere mit Alvarez vorne. Ich weiß nicht, ob er jetzt faktisch fit ist. Ich habe jetzt zumindest nichts anderes gehört, weil er ist ja vor letztem Hinspiel ausgewechselt worden. Griezmann irgendwo unter Kontrolle behalten, der auch nochmal drauf schielt, jetzt auf seiner Abschiedstournee jetzt nicht im Halbfinale auszuscheiden. Also das sind so Aspekte, wo ich sage, es muss halt, glaube ich, ein Mix aus dem Guten sein, was wir in Madrid gut gemacht haben und den Aspekten, die wir jetzt gegen Fulham quasi neu gezeigt haben oder gezeigt haben, dass wir sie noch können, die Kombination der Schlüssel für ein erfolgreiches Bestreiten morgen Abend sein werden.
Ja, was erwarten wir von Atletico, ist eine gute Frage. Ich ignoriere ja die spanische Liga. Ich glaube aber schon, dass sie vergleichsweise eher vorsichtig spielen und versuchen, möglichst lange erstmal die Null zu halten. So würde ich es machen und so würden wahrscheinlich auch viele andere Mannschaften ins Emirates fahren. Ist aber auch schwierig. Klar, du musst halt als Atletico dich auch in die Lage versetzen, dass wenn du 1-0 in Führung gehst, möglichst früh, du natürlich auch aus einer ganz komfortablen Position agieren kannst. Also ich finde, uns dann für uns formuliert, wir müssen halt einfach erstmal einen Rückstand verhindern, und wenn wir natürlich früh in Führung gehen, wäre es natürlich ideal. Also ich glaube, die Mannschaft, die früh in Führung geht, hat erstmal einen riesen Bonus, und dann ist so ein bisschen die Frage, wie geht man quasi mit diesem Vorteil dann um? Wenn es lange irgendwie 0-0 steht, weiß ich nicht, bin ich gespannt, welche Mannschaft gegebenenfalls eher ein bisschen das Risiko erhöht. Ich finde, wir haben aus meiner Sicht viel mehr Optionen, was ich auch jetzt so aus dem Hinspiel mitnehme. Ich fand, Atletico war dann doch irgendwie limitiert. Es wirkt aus meiner Sicht schon immer relativ gut zu verteidigen und auch berechenbar. Ich finde, wir haben, glaube ich, auch aufgrund der Breite des Kaders einfach ein paar andere Optionen, vielleicht wenn bestimmte Sachen nicht klappen, dass wir da nochmal reagieren können. Aber es ist jetzt erstmal nur meine Vermutung. Aufstellung, glaubst du, er wird irgendwas im Vergleich zum Hinspiel ändern, was die Startelf angeht?
Ich glaube, er wird offensiv sich eher an dem von Samstag orientieren. Das ist meine Vermutung.
Auch wenn Martinelli am Samstag gar nicht gespielt hat und
gefühlt ja, aber es ist nur so vom Bauchgefühl einfach. Aber
Martinelli wäre natürlich auch wieder ein gegebenenfalls guter Finisher, ne? Also deswegen könnte ich mir auch vorstellen, dass er mit Trossard und Saka startet.
Genau, vor allen Dingen, weil wenn du davon ausgehst, dass sie tiefer stehen, bringt dir Martinelli nicht so viel im Verhältnis zu Trossard, wenn er so spielt wie jetzt am Samstag. Saka wird er bringen. Ich glaube, dafür spricht einfach schlichtweg, dass er ihn nur 45 Minuten hat spielen lassen. Und er weiß, dass die Qualität, die er hat, einfach den Unterschied auf dem Level machen kann.
Ansonsten, so wie Mandy Rice, ist, glaube ich, klar noch so ein bisschen die Frage, wer ist die dritte Person im Mittelfeld? Ødegaard soll ja im Kader sein. Riskiert man das oder sagt man, Eze eigentlich in der Form, in der er auch gerade irgendwie ist, kann das eigentlich auch? Ist natürlich nochmal eine andere Kragenweite in Champions League Halbfinale Rückspiele. Mhm. Das hatte er jetzt auch noch so nicht.
Hatte er nicht. Alternativ, wenn man sagt, Ødegaard in der Mitte, lässt er Eze auf der Außenbahn spielen? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, dass das tun wird, sondern dass er halt sich die Option offen lässt, einen Eze oder einen Ødegaard in der Mitte halt je nachdem spielen zu lassen, um halt auf gewisse Sachen zu reagieren. Gefühlt könnte ich mir vorstellen, dass Eze spielt, weil ich irgendwo so die Vermutung habe, dass er dieses kreative Element, diesen Unterschiedsspieler mit Einzelaktionen irgendwo sucht in der Partie. Aber ist
ähnlich wie gegen Leverkusen.
Ja, ist so ein Bauchgefühl. Wo mir Ødegaard im Hinspiel, glaube ich, 55 Minuten gespielt oder ungefähr roundabout, sehr gut gefallen hat. Also er hat es sehr gut gemacht, er hat die Bälle gut verteilt. Man merkte gleich diese Struktur, die uns in dem Mittelfeld an der Stelle in der Art und Weise lange gefehlt hat, als guten Pluspunkt. Also,
aber er muss halt fit sein, ne? Das
bringt ja nichts. Er muss fit sein, weil ich glaube, das Spiel auch physisch eine Menge von den Spielern abverlangen wird.
Zum Glück spielen wir dann erst wieder Sonntag in der Liga. Gut, Sturm dürfte klar sein mit Gyökeres vorne, Havertz als Option von der Bank, und hinten dürfte sich die Sache eigentlich mehr oder weniger von alleine aufstellen. Saliba Gabriel auch, ich denke, er dürfte mit Hincapié auf links spielen, um so ein leichtes defensives Element da drin zu haben, und auf rechts, ja, ich glaube nicht, dass ein Weg jetzt an Ben White vorbeiführt, wobei es wäre dann sein drittes Spiel innerhalb von 7 Tagen, müsste man auch nochmal gucken. Aber die Kombination Ben White, Saka funktioniert halt eigentlich ganz gut. Und wenn es nur 60 Minuten für White sind und er dann vielleicht irgendwie Mosquera bringt oder so, kann ich mir aber nicht vorstellen, dass Mosquera von Beginn an spielt.
Ja, tendenziell eher nicht. Also, White, Saka, du hast es angesprochen, aber ich glaube, vielleicht geht er auch einfach mit einen gewissen Erfahrungslevel halt auch, ne? Wo ich sagen muss, Gerard hat es immer gut gemacht, wenn er gespielt hat, wenn er reingekommen ist, auch auf gewissen verschiedensten Partieleveln war das immer echt wirklich gut.
Ja, und Calafiori finde ich halt auch eher jemand, den man nochmal bringen könnte, so ab Minute 70, wenn es notwendig ist. Also gibt dir dann nochmal eine andere Dynamik, ähnlich wie Lewis Skelly vielleicht auch, deswegen bräuchte man das Ass vielleicht auch im Ärmel. Und den Gabi hat es auch im Hinspiel wirklich gut gemacht.
Ja, Hinkapi ist auch ein Spieler für diese Partie, ne? Also dieses Reinbeißen in diesen Gegner, das ist genau das, was ihn ausmacht. Und Calafiori hat dann Optionen. Wichtig ist, dass wir halt diese Option auf der Bank halt dieses Mal wieder haben, dass wir nicht wie im Halbfinale im letzten Jahr gegen Paris völlig auf der Rille mit, weiß ich nicht, gefühlt einer halben Jugendtruppe da anlaufen, weil dann hast du keine Möglichkeit, auf dem Level zu bestehen. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Unterschied, den wir dieses Mal dann auch ausspielen können. Da muss man halt gucken, was die Partie im Verlauf halt sich dann, was sich daraus entwickelt und welche Spieler oder welche Einwechslungen dann vielleicht Sinn machen, um dann gewisse Effekte zu erzielen. Aber ich glaube, das ist in so einer Partie auf dem Level in dem Halbfinale Rückspiel der Champions League einfach etwas, da kannst du auch nicht alles vorausplanen. Das ergibt das Spiel halt an sich und die Notwendigkeit, wie du dann agieren musst.
Ja, ich habe gerade mal geguckt, City führt 1-0 bei Everton. Nicht, dass es in irgendeiner Form uns jetzt hier vom Hocker haut, aber bestätigt meine These. Everton wohl eine gute Chance hatte zur Führung, aber naja, wir werden sehen.
Hätte. Schauen wir am Ende, was da rumkommt. Wir müssen es insgesamt betrachten und einfach schauen, wo es dann am Ende hinführt. Das ist das, was wir eigentlich ja gesagt haben, und dann werden wir es sehen.
Alright, schönes Schlusswort für diese Episode. Dann nochmal der Hinweis, Dienstagabend 21 Uhr bei Herrn Amazone zu sehen, das Spiel. Also nicht bei The Zone, sondern Dienstagabend Übertragung bei Amazon. Was soll man noch groß sagen? Wir hatten vorhin schon kurz, bevor wir gestartet sind, im Podcast gesagt, dass die Anspannung so ein ganz klein wenig steigt. Ich glaube, es ist so ein, in dem Sinne ja, ein Spiel, wo du die ganze Saison mehr oder weniger auch drauf hinarbeitest, und das Halbfinale-Rückspiel mit einer guten Ausgangssituation zu Hause, ein Rückspiel im Halbfinale hatte dieses Stadion sehr, sehr lange nicht in der Champions League. Von daher, ja, bin ich auch gespannt, wie die Atmosphäre ist, und im Idealfall trägt sich das alles von alleine dann. Aber das wird ein harter, schwerer Gang morgen, aber ich glaube, Das wäre die Fortsetzung einer Entwicklung, die Mannschaft gemacht hat. Von daher bin ich eigentlich erstmal momentan auch mit dem Samstag im Hintergrund relativ optimistisch und zuversichtlich. Gucken wir mal. Wir werden es verfolgen in der Hangouts-Gruppe. Natürlich kommt gerne diskutieren mit, oder wir werden es dann Anfang der nächsten Woche nochmal ein bisschen rückblickend beschauen, wollen dann aber auch natürlich auch den Fokus auf West Ham legen. Und es ist die letzte englische Woche in dieser Saison. Für die Spieler vielleicht auch noch eine Motivation, jetzt am Dienstag alles zu geben. Klar, dann musst du Sonntag wieder bei West Ham ran, aber dann hast du 8 Tage Pause und dann 7 Tage oder 6 Tage. Das ist in dem Sinne sozusagen der finale letzte Push.
Ja, positive Vorfreude. So ist es.
Gut, schauen wir, wie es sich entwickelt am Dienstagabend. Schließen wir erstmal die Episode, was haben wir? 339 mittlerweile. Ja. Man kommt ja mit dem 10 ganz durcheinander. Wie immer, vielen Dank fürs Zuhören, und wir freuen uns dann sehr so oder so auf die Episode 340 zu Beginn der nächsten Woche, wo wir dann allmählich auf die letzten Spieltage in der Liga einbiegen und ausführlich das besprechen, was am Sonntagabend 17:30 bei West Ham passiert ist. Wir hören uns dann wieder, lesen uns aber in der Zwischenzeit natürlich auf den üblichen Kanälen. Bis dahin.
Macht's gut. Ciao, ciao.